Ja, ist uns Jesus alles? König, Priester und Prophet? Ich denke, manchmal sind wir uns nicht darüber bewusst, was Jesus alles ist. Aber wenn wir heute wieder in den Brief an die Kolosser Einblicke nehmen, dann werden wir vielleicht noch mehr erkennen oder was wir auch schon wissen, aber uns vielleicht manchmal auch verloren geht. Schlagen wir gemeinsam auf den Kolosserbrief, und zwar Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Und da möchte ich lesen die Verse 10 bis 20. Oder bis 23 vielmehr, 10 bis 23. Der Apostel Paulus betet hier, oder ich lese ab Vers 9, da kommen wir besser rein, weshalb wir auch von dem Tage an, da wir es vernommen haben, nicht aufhören für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar, und in der Kenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt der Gemeinde, des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst. Dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich waret, gesinnt waret in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches. Durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibet, und euch nicht abbringen lasset von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt wird, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wir waren eigentlich das letzte Mal schon bis zum Vers 18 gekommen, in unserer letzten Predigteinheit, aber ich möchte auch noch ein bisschen zurückgreifen und dann auf die Verse 19 bis 23 eingehen. Unser heutiges Thema, das heißt, die Größe Christi erkennen. Die Größe Christi erkennen. Der Apostel Paulus, der sagt ja einmal, dass er alles für Unrat, ja, beziehungsweise für Dreck erachtet, worauf er vor seiner Bekehrung sein Leben ausgerichtet hatte. Er sagt, dass er ja alles für Schaden erachtet, was nicht dazu dient, Christus zu erkennen. Das können wir in Philipper 3, Vers 7 und 8 nachlesen. Wollen wir aber jetzt nicht aufschlagen. Also Paulus bringt Dinge zum Ausdruck im Philipperbrief, vielleicht so, wie wenn du alte Dinge zum Wertstoffhof bringst und sagst, den Müll, den brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt was Neues. Weg mit dem alten Zeugs. Ich erachte es alles für Schaden, wenn das noch rumsteht. Das nimmt nur den Platz weg und verhindert mich hier, das Neue in Gebrauch zu nehmen. Egal, was es auch sein mag. Und wie sehr passt das zu unserem heutigen Text, den eben auch der Apostel Paulus hier an die Gemeinde zu Kolossä schreibt. Paulus zeigt uns gerade in diesem Brief die ganze Größe unseres Herrn Jesus Christus auf. Mein Paulus macht auch in den anderen Briefen Christus groß. Aber hier, gerade in Kapitel 1, das ist erstaunlich, wie uns Paulus da hineinnimmt in die Größe Christi. Er macht uns Christus groß. Aber nicht, dass man Christus irgendwie vergrößern müsste oder ihn immer noch mehr auf eine höhere Stufe stellen müsste, nein. Sondern Paulus zeigt auf, wie groß Christus wirklich ist. Wer er ist, was er getan hat und was er tut. Und zugleich holt Paulus dich und mich heraus aus unserer kleinkarierten Begrenztheit, in der wir oft drin stecken. Wir denken oft zu klein von Christus. Oder diese kleinkarierte Begrenztheit, in die wir Christus vielleicht auch immer wieder hineinstecken wollen. Gerade dann, wenn uns vielleicht manche Probleme über den Kopf wachsen, dann sagt dir das Fleisch und vielleicht auch der Teufel noch hinterher, das weiß Jesus auch nicht, wie es dir da geht und wie das alles werden soll, da könnte der jetzt auch nicht helfen. Oder wenn es um Schwierigkeiten, Krisen oder Katastrophen in dieser Welt geht, wie schnell sind wir dann dabei zu sagen, vielleicht sogar, wenn wir aus dem Gottesdienst rauskommen, ja, Jesus schon, aber scheinbar kann er ja dann auch nicht helfen. Scheinbar sieht er das jetzt auch nicht, was da alles läuft in unserem Land. Oder auch wir selbst, die wir hier in unserem so scheinbar sicheren und wohlhabenden Deutschland leben, wofür wir auch sehr dankbar sein können, natürlich. Aber das ist immer wieder die Frage, dient uns der Wohlstand auch entsprechend, um mit Gott zu leben? Ich meine, der Wohlstand ist oft ein Fluch, auch für die Gläubigen. Dass wir unsere Sicherheit manchmal in ganz anderen Dingen suchen, aber nicht in Christus. Wem vertraust du wirklich? Ist es tatsächlich der Herr Jesus? Oder vertraust du mehr auf dein Bankkonto oder auf das, was du hast? Wie schnell werden unsere vielen Güter und Besitztümer zu unseren Göttern und Götzen? Wenn ich das mal verliere, wenn mir das mal flöten geht, dann geht scheinbar das Leben den Bach runter. Aber weißt du, was viel schlimmer wäre? Wenn du Christus verlieren würdest eines Tages. Das wäre die größte Katastrophe, die dir im Leben passieren könnte. Aber wie schnell geht es, dass auch bei uns Gläubigen Christus hinten ansteht? Irgendwo hat er seinen Platz, ja, den kuscheln wir mal raus, da hinten am Eck, da wie die alte Gitarre. So soll es nicht sein. Zur Zeit des Apostels Paulus waren die Gläubigen auch in mancherlei Gefahren. Vielleicht sind sie nicht so sehr im Wohlstand drin gesteckt wie wir heute. Sie waren eher in Gefahr, sich ein verkehrtes Bild von Christus anzueignen. Ich meine, das könnte heute noch genauso sein. Denn es war ein großes Gemisch damals bei diesen ersten Gemeinden an verführerischen Irrlehren unterwegs. Die Gemeinden waren noch jung, vor allem auch diese Gemeinden in Kolossee, sie waren noch nicht so gefestigt, sie waren noch nicht so ausgerichtet. Und da war ein explosives Gemisch an mancherlei verschiedenen Lehren. Da war zum Beispiel diese Lehre der Gnostiker, die wir auch in den Johannesbriefen wieder ganz stark zu sehen bekommen. Die Lehre der Gnostiker, zwar aber auch Philosophie und jüdische Gesetzlichkeit, ein bunter Blumenstrauß, der die Gläubigen zu damaliger Zeit reichlich in Verwirrung brachte. Die Gnostiker, die suchten ja die Erlösung in höherer Erkenntnis und mystischen Erfahrungen. Das ist interessant, ganz ähnliches Denken, das finden wir heute in der Esoterik. Wer sich mal mit Esoterik befasst, das ist enorm, was da alles Platz hat. In der Esoterik hat das Gedankengut letztendlich aller Religionen auch seinen Platz. Ob das christliche, die christliche Religion ist oder ob es anthroposophisches Gedankengut ist oder ob es der Buddhismus ist oder der taoistisches Denken oder auch direkter Satanismus, das hat alles seinen Platz. Und wenn die Esoterik von Gott spricht, da dürfen wir auch nicht drauf reinfallen, so meint sie nicht den Gott der Bibel, sondern man meint diese kosmische Energie, die es scheinbar überall gibt. Wenn die Esoterik auch von Christus spricht, so meint sie auch nicht den Christus der Bibel, sondern einen Geistheiler, eben auch von einer kosmischen Kraft, die letztendlich in jeder Pflanze und in jedem Stein zu finden ist. Und bereits damals, da war die Lehre auch vermischt mit Philosophie, das fließt ja auch in die Esoterik mit ein. Philosophie heißt übersetzt die Liebe zur Weisheit. Allerdings geht es hier um menschliche Weisheit, die versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu deuten, zu gründen und zu verstehen. Und wie viele klägliche Versuche sind in der Philosophie schon gescheitert? Oder haben sich nur irgendwo im Kreis gedreht und sich nachher als ein großer Irrgarten dargestellt? Nicht umsonst wurde schon öfter gesagt, die Philosophie ist so, als ob man in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze finden wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das ist Philosophie. Wenn man in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze finden will, probiert's mal, ob ihr das schafft. Werdet wahrscheinlich immer dieser Katze hinterherhechten, aber werdet sie nicht kriegen, weil die geht ja auch von einer Ecke in die andere. Nun, ich möchte es dabei belassen, von diesen Verwirrungen und Irrlehren zu berichten. Der Mensch, er muss wegkommen von diesen verkehrten Dingen. Vor allem ein Kind Gottes kann nicht in solchen Verwirrungen festhalten und zugleich an den Christus der Bibel glauben wollen, an Jesus Christus. Vielleicht gefällt es manchen Menschen sehr, an der Philosophie festzuhalten. Anderen vielleicht auch in irgendwelchen gesetzlichen Überlieferungen, Gesetzestum. Sobald aber Jesus Christus in seiner ganzen Größe offenbar wird, so verlieren diese Dinge normalerweise völlig ihren Wert. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Erkenne Jesus. Erkenne Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber normalerweise schauen wir schon öfters mal gerne, zumindest wenn es keine sündhaften Blicke sind, auf Dinge, die uns gefallen, auf die Natur, auf die Dinge, die Gott geschaffen hat oder auch auf andere Dinge. Manchmal kann das auch technische Errungenschaften sein, Gebäude oder Autos, wo man denkt, oh, das sieht jetzt auch gut aus, auch eine schöne Sache. Das sind aber alles irdische Dinge. Wenn jetzt der Herr Jesus in aller seiner Herrlichkeit für uns das schönste Anschauungsobjekt geworden ist, wenn ich innerlich auf Christus schaue oder auch in die Bibel hineinschaue, was er ist und was er tut, so wird unser Blick mehr und mehr auf ihn gerichtet sein und nicht auf die vergänglichen Dinge. Und was wird dann sein, wenn wir ihn immer mehr in seiner vollen Größe und Herrlichkeit erkennen? Ich denke, wir können sicherlich mit Paulus einstimmen, dass wir dann alles andere, worauf wir uns vorher ausrichten wollten, letztendlich für Schaden, ja, oder sogar, wie es Paulus sagt, für Unrat oder für Dreck erachten. Es lohnt sich nicht, sich mit so vielen anderen Dingen abzufinden. Natürlich die Dinge, die im Alltag sein müssen und auch im Beruf, alles okay. Aber es darf nicht überhand bekommen. Christus, der Blick für Christus soll uns niemals verdunkelt werden. Ja, liebe Freunde und Geschwister, wie wichtig es ist für uns, unseren Herrn Jesus Christus in seiner vollen Größe immer mehr zu erkennen. Immer mehr von ihm zu erkennen. Immer mehr, immer mehr. Vielleicht meint mancher schon, ja, ich habe ihn doch schon erkannt. Aber ich frage dich, bist du schon damit fertig? Ganz bestimmt ist noch keiner damit fertig. Denn du wirst nie damit fertig werden. Es wird auch niemals langweilig werden, Christus zu erkennen. Es wird nämlich so lange gehen, bis du ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht siehst. So wie wir uns hier von Angesicht zu Angesicht sehen können. Mit Christus zu leben und Christus zu erkennen, das kann niemals eine langweilige Sache sein. Wenn, dann liegt es an uns, dass wir keine Liebe mehr zu ihm haben oder uns ihm gegenüber nicht mehr öffnen. Aber er möchte immer mehr in unser Leben hereinkommen. Er möchte unsere Erkenntnis immer weitermachen und uns immer mehr zeigen, wer er wirklich ist. Frage, was tut der Apostel Paulus, um die Gläubigen in Kolossee von all ihren Verwirrungen der damaligen Zeit wieder herauszubringen? Kommt er zuerst mit vielen scharfen Ermahnungen? So geht's nicht, dass ihr an verkehrten Lehren festhaltet. Was hat bei euch die Gnosis zu suchen oder die jüdische Gesetzlichkeit bei euch in der Gemeinde? Nein, er kam nicht mit dem Zeigefinger. Er kam nicht mit großen Zurechtweisungen. Nein. Was tut Paulus? Paulus zeigt uns hier in diesem Brief die volle Größe des Herrn Jesus Christus auf. Er tut es so gut er es nur kann. Ja, Paulus stellt den Kolossern die Herrlichkeit und die ganze Größe des Herrn Jesus Christus vor Augen. Was möchte er damit bezwecken? Was geschieht, wenn jemand erkennt, wie groß Christus wirklich ist? Was geschieht, wenn jemand weiß, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis zu finden sind? Ja, ich kam neulich auf die Idee, man könnte eigentlich beim Büchertisch oder in der Fußgängerzone mal eine Schatzkiste aufstellen und einfach einen großen Schatz quasi äußerlich darstellen. In Christus haben wir alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Nicht in uns, sondern in Christus. Wird sich ein Mensch, der Christus in seiner vollen Größe erkennt, weiter an die Gnosis oder Philosophie klammern wollen? Er nicht. Nein. Er wird davon loslassen und diesem einen großen Herrn anhängen wollen. Denken wir hierbei auch an die irdischen Dinge, die wir besitzen? Oder denken wir an unser Land mit allen Regierenden? Wenn ich weiß, dass all diese Dinge, die ich besitze oder die auch in unserem Land sind und dass alle Regierenden unter der Macht des Herrn Jesus stehen und dass er es zugelassen hat, dass dieses oder jenes geschieht oder diese oder jene Regierenden, die diese oder jene Politiker dran sind und alles durch ihn und für ihn geschaffen wurde, so brauche ich mich letztendlich nicht direkt an eine Regierung klammern oder mich so sehr fürchten, wenn vielleicht Veränderungen in unserem Land geschehen. Ich brauche mich auch nicht an mein Geld oder Gut zu klammern, so lieb es uns auch sein mag an manchen Stellen. Sondern wir müssen immer wissen, einzig und allein haben wir uns an den Herrn Jesus zu klammern. Wenn alles von ihm abhängig ist, so muss auch unser Herz an ihm hängen. Erstens war erkenne Christus, zweitens durch Christus leben. Ich frage euch, ist es nicht ein wunderbarer Weg, um die Menschen von falscher Religion und falscher Lehre, von Philosophie und anderen Dingen wegzubringen, wie es uns hier der Apostel Paulus aufzeigt oder wie der Apostel Paulus hier diese Sache angeht. Ich denke, von Paulus können wir viel lernen. Er hat den Gläubigen einfach Christus jetzt groß gemacht. Und jemand hat einmal gesagt, gib den Menschen etwas Besseres, als was sie haben oder als was sie zu haben meinen. Gib den Menschen etwas Besseres, so wird das andere wegfallen. Geh doch einfach mal zu den Katholiken und gib denen mal was Besseres, als was sie haben. Gib ihnen was Besseres als ihre trockenen kirchlichen Dogmen. Gib ihnen was Besseres als die Bischöfe und die Päpste. Gib ihnen was Besseres als die Sakramente. Gib ihnen was Besseres als ihre geliebte Maria. Gib ihnen den Herrn Jesus Christus in seiner vollen Größe. Und dann werden wir wahrscheinlich sehen können, wie manches Stück für Stück wegbrottet, ohne dass wir dagegen angehen. Bringe ihnen etwas Besseres, als worin sie meinen, den Wert ihrer Religion oder ihres Lebens zu sehen. Bringe ihnen Christus. Ich meine, wir als Christen, wir meinen heutzutage, und ich bin manchmal auch selber fordert, in allem Bescheid wissen zu müssen, überall das Wort verteidigen zu müssen und alle Strömungen und Richtungen zu kennen, das ist nicht verkehrt. Manche haben da eine direkte Gabe drin. Das möchte ich jetzt bei mir nicht so vermuten, aber manchmal kommen wir einfach auch davon weg, wirklich den Menschen Christus zu bringen. Wir meinen, wir müssen alles verteidigen und müssen auf alles reagieren, was in der Welt vor sich geht. Das ist nicht verkehrt, ich möchte es nicht schlecht machen. Aber oft kommen wir weg selber, um den Menschen einfach das weiter zu vermitteln und zu sagen, was wir in Christus haben und wer Christus ist. Hast du den Menschen schon mal gesagt, dass Gott sie unendlich liebt? Ja, ich war manchmal auch schon eher bereit, ihnen zu sagen, ja, du bist Sünder und Gott wird dich richten, wenn du so weitermachst und du wirst in die Hölle gehen. Schönere Botschaft ist eigentlich zu sagen, weißt du, dass Gott dich unendlich liebt? Hast du den Menschen schon einmal gesagt, dass Jesus aus Liebe sein Leben am Kreuz für sie gelassen hat? Auch wenn du kein guter Theologe bist oder jetzt nicht hier alles so aufzeigen kannst, was sich im Wort Gottes bewegt, wie sich alles verhält, wenn du ihnen nichts von der Größe Christi bringen kannst, so stelle den Menschen einfach einmal die Liebe, die Größe der Liebe Gottes vor Augen. Probier es einmal aus. Die Liebe zieht viel mehr als alles andere. Und wenn man jemand die Liebe Gottes gebracht hat, dann kann man ihn auch hinführen zum Kreuz. Das sollte man natürlich auch nicht versäumen. Erkennt ein Mensch Christus in all seiner Herrlichkeit, so verlieren andere Dinge einfach ihren Schein, weil Christus ist das Licht. Ob das andere Religionen sind, oder ob es der Betrug menschlicher Weisheit oder auch weltliche Vergnügen sind, ist nichts gegen Christus, alles Unrat. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in Christus gegründet sind und wir selber den Blick nicht verlieren auf Christus hin. Vielleicht ging es dir auch schon so, dass du eine Zeit lang Christus vor Augen hattest, zu ihm aufgeblickt hattest, du erfüllt warst mit ihm und dann irgendwann den Blick wieder verloren hast. Ja, also schleichend von ihm weggekommen bist. Nicht mehr, dass du nicht mehr an ihn geglaubt hättest, aber du warst nicht mehr so von ihm erfüllt. Du hattest den Blick auf ihn verloren und bald hast du nur noch auf dich und auf deine Probleme gesehen. Ja, das ist eine große Gefahr für uns Kinder Gottes. Vielleicht hast du sogar schon krampfhaft versucht, Schritte in der Heiligung zu unternehmen. Und hast dich gewundert, warum du einfach nicht weiterkommst. Ich will's doch und ich möchte es probieren, aber ich schaff's nicht. Egal, ob das eine verkehrte innere Haltung war oder ob es verkehrte Gedanken waren, die sich festsetzen wollten, oder ob es verkehrte Reaktionen waren, oder vielleicht auch böse Worte gegen andere, oder ob das verkehrte Handlungen waren, egal ob es unmoralische Dinge waren, oder ob es Betrügereien waren, oder manches andere, man könnte noch so vieles aufzählen, was du einfach loswerden wolltest. Ich will, Herr, dass es weg ist, ich will in Heiligung leben. Aber wisst ihr, wenn unser Herz nicht mit Christus erfüllt ist, so werden wir es nicht schaffen, die verkehrten Dinge abzulegen. Wir brauchen Christus in unseren Herzen. Hier muss er regieren. Und dann wird es auch gelingen, Verkehrtes abzulegen. Denn ein heiliges Leben kann nur in der Verbindung zu unserem Herrn geschehen und nicht von uns selbst heraus. Der Herr erwartet nicht, er schaut nicht vom Himmel herab und schaut jetzt, möchte ich mal sehen, wie du dich abwälzt und wie du dich abmühst und wie du jetzt mal krampfhaft versuchst, in Heiligung zu leben. Nein, er sagt, ich habe Wohnung bei dir genommen und ich will's mit dir tun. Nun kannst du es schaffen durch meine Kraft. Ein heiliges Leben kann nur in der Verbindung zu unserem Herrn geschehen und nicht von uns selbst heraus. Und schließlich hat er in uns seinen Geist gegeben. Und was ist das für ein Geist? Ein Geist, der da heiligt. Der Heilige Geist. Ist es nicht so? Wenn unser Herz von Christus erfüllt ist, dann fallen manchmal Dinge einfach so ab wie alte Kleider. Dann scheint mir auf einmal manches so leicht zu sein. Und das ist wunderbar. Dann ist kein krampfhaftes Glaubensleben. Dann ist es einfach schön, mit dem Herrn zu gehen. Wenn unser Herz von Christus erfüllt ist, dann zerschmilzt Sünde und Fehlverhalten manchmal einfach wie Wachs. Ich habe einfach nichts mehr damit zu tun, ist einfach weg. Ein Ausleger sagt, predigt den Menschen Christus und seine Herrlichkeit und ihr werdet die kostbarsten Früchte ernten. Das hat mir sehr gefallen. Predigt Christus und seine Herrlichkeit und ihr werdet die kostbarsten Früchte ernten. Wer von uns will nicht gute oder kostbare Früchte ernten? Ja, wenn wir auf Christus schauen und er unser Herz erfüllt, so werden wir auch gerne von ihm reden und ihn auch unter den Menschen bezeugen und groß machen wollen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze seines Herzens das Böse hervor. Denn wes das Herz voll ist, das geht sein Mund über. Das mit dem, was wir uns hier drinnen beschäftigen, das sprudelt irgendwann aus uns heraus. Natürlich können das auch alltägliche Dinge sein, das ist ja nicht verboten, auch von Alltagsdingen zu reden oder auch vom Wetter oder sonst was. Aber wenn das unser ganzes Gespräch ist, dann stimmt was nicht mit uns. Ist dein Herz von Jesus Christus erfüllt? Hast du schon mal gebeten, Herr, fülle mein Herz durch dich selbst? Wir studieren vielleicht manchmal auch die Schrift und denken, jetzt muss ich mich wieder füllen lassen vom Herrn. Natürlich redet er und durch sein Wort durch uns, ist auch sehr gut. Aber wir können auch beten, bevor wir ins Wort gehen, Herr, fülle mich mit deiner Herrlichkeit, fülle mich mit deinem Wort. Rede zu mir und regiere du in meinem Herzen. Wenn unser Herz von ihm erfüllt ist, dann sprudelt es auch irgendwann aus uns heraus, auch aus unserem Munde, in deinen und meinen Gesprächen. Wir können eigentlich gar nicht von dem schweigen, sagen auch die Apostel, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen es einfach weiter sagen. Wisst ihr, unter den Kindern Gottes ist es schon manchmal ziemlich traurig, dass man sich manches Mal unterhält wie die Welt. Man hört zwar Gottes Wort, aber irgendwo bewegt es einen nicht. Ja, ist alles interessant, was man gehört hat, vielleicht auch in einer Predigt. War wieder interessant heute. Aber jetzt genug von der Theatervorstellung, jetzt gehen wir wieder in den Alltag über. Liebe Freunde und Geschwister, Gottesdienst und Predigten sind keine Theatervorstellung. Es ist keine Schaustellung, sondern hier möchte Gott etwas bei uns bewirken. Er möchte uns füllen mit sich selbst. Außer der Prediger hat uns nichts zu sagen. Das wäre eine andere Sache. Aber es ist traurig heute, dass man es beobachten kann, dass bei vielen Kindern Gottes heute das Wort scheinbar keinen feinen Herzensboden mehr findet. Man ist so beschäftigt mit allem Möglichen, mit den Alltagsdingen und mit seinen Problemen und Sorgen. Und wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Es sind Dornen und Disteln, worunter das Wort erstickt. Was sind die Dornen und Disteln? Es sind die Sorgen dieser Welt, die Alltagsprobleme, mit denen wir uns herumwälzen. Können aber auch Vergnügungen in dieser Welt sein, dass wir die Welt mehr lieben als den Herrn. Der Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 22, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Das ist eine tragische Angelegenheit. Die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums. In Lukas 8, Vers 14 sagt er, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt. Wisst ihr, ich habe nichts gegen Medien. Ich habe es in der letzten Predigt angesprochen. Aber wir müssen aufpassen mit Medien. Die bieten uns auch viel Unterhaltung und Vergnügungen. Und was du in dein Herz hineinlässt, das ist drin. Und es braucht oft Tage und Wochen, bis es wieder draußen ist. Das ist halt die Frage, mit was du dein Herz füllst. Das Wort Gottes kann man hören, aber es kann auch ersticken. Unter den Sorgen dieser Welt und dem Trachten nach Reichtum und nach Vergnügungen des Lebens. Es verstickt einfach. Wir können in den Gottesdienst gehen, so oft wir wollen. Wir können Predigt hören, so viel wir wollen. Das Wort geht rein und erstickt. Ja, es ist eine große Gefahr, dass das Wort nicht entsprechend aufgenommen wird. Und dass wir so geistlich auch nicht wachsen. Doch das ist wiederum ein anderes Thema, mit dem könnte man sich mal noch gründlicher beschäftigen. Da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich möchte vielmehr wieder auf die Größe unseres Herrn Jesus zu sprechen kommen. Bereits in der letzten Predigt hatten wir uns vor Augen gehalten, dass alles durch ihn und für ihn geschaffen wurde. Und dass er vor allem ist und dass alles durch ihn besteht. Lest mir nochmals Verse 16 und 17 hier. Paulus sagt hier, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Das ist interessant. William MacDonald sagt in seinem Kommentar, es bleibt kein Schlupfloch hier. Alles ist durch den Herrn Jesus und für ihn geschaffen. Also nichts ist davon ausgenommen. Wenn wir uns damit beschäftigen, mit diesen zwei Versen, oder nur mal mit Vers 16, Paulus schließt hier das Sichtbare und das Unsichtbare mit ein. Also egal, ob es Dinge sind, die wir sehen, oder ob es Dinge sind, die wir eben nicht sehen. Ob es Engel, Fürstentümer und Gewalten sind, unsichtbare Mächte, sie existieren, aber wir sehen sie nicht. Und Paulus schließt das alles mit ein. Wir sehen auch Gott nicht und doch existiert er. Und wir wissen, es gibt auch den Teufel und wir sehen ihn auch nicht. Und es gibt auch die Dämonen. Wir sehen sie nicht, aber sie existieren. Und Paulus sagt hier, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist schon eine gewaltige Aussage. Jesus ist über alles der Herr. Und da müssen wir sehen, es sei ihm zur Ehre oder zur Unehre. Was ihn heute verunehrt, das kann den Herrn einerseits getrost lassen, Denn er weiß, eines Tages wird er über all diese Dinge Gericht halten. Was sich heute gegen ihn auflehnt, das wird alles vor seinem großen weißen Thron erscheinen müssen. Und da wird alles ins Licht kommen. Und so muss letztendlich alles zu seiner Ehre dienen. Alles ist dem Herrn Jesus unterworfen. Und der Herr Jesus ist der Erhalter aller Dinge. Paulus sagt hier, und alles besteht in ihm. Also das ganze Universum, alles, mit alles, das Leben, mit allem, was wir zu tun haben, alles besteht in ihm. Ich meine, das ist ein ganz schwacher Vergleich, aber ich nehme mal ein Schlauchboot her. Wie lange wird ein Schlauchboot auf dem Wasser schwimmen? Keine schwere Frage, natürlich nur solange Luft drin ist. Keine Luft mehr drin ist, dann wird es schwierig. Sobald du mit einer Nadel kommst, das wird im Schlauchboot zunächst nicht viel ausmachen. Ein Messer vielleicht mehr. Aber es reicht eine Nadel, um rein zu pieksen, die Luft geht schleichend raus. Vielleicht braucht es 2 Tage, bis sie draußen ist. Aber irgendwann ist das Boot nicht mehr tragfähig. Es wird in sich zusammenfallen. Es wird zusammenschrumpfeln. Und es wird im Wasser nicht mehr schwimmen können. Es ist ein schwacher Vergleich, aber denken wir mal dran, wenn der Herr Jesus das Universum nicht erhalten würde, wenn er nicht alles schenken würde, was zum Leben dienlich ist und im Universum, dann würde es sofort in sich zusammenfliegen, oder Stück für Stück. Wir können uns das kaum vorstellen, doch er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern er ist auch der Erhalter. Alles besteht in ihm. Weiter spricht Paulus davon, dass er auch das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde ist, hier in Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ja, Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder an seinem Leib. Die Gemeinde ist noch viel mehr als die erste Schöpfung. Die Gemeinde ist eine Neuschöpfung, die der Herr gegeben hat. Die Gemeinde hat es früher nicht gegeben. Die Gemeinde gibt es erst, seit der Jesus sein Leben im Kreuz gelassen hat, seit er das Erlösungswerk vollbracht hat, seit er in den Himmel gefahren ist und der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wir sagen, eine neue Schöpfung. Wir haben neues und ewiges Leben in uns hineinbekommen. Als neue Schöpfung oder neue Kreatur sind wir durch den Heiligen Geist direkt mit dem Haupt verbunden. Jeder von uns mit dem Herrn Jesus. Wir sind Glieder an seinem Leib. Allerdings jetzt gerade noch auf Erden. Noch leben wir durch ihn mitten im Feindesgebiet, mitten in dieser Welt. Noch dürfen wir ihm in all unserer Schwachheit und in all unserem Versagen dienen. Und noch dürfen wir uns im Feindesgebiet eben auch für ihn einsetzen und auch bewähren. Doch bald werden wir bei ihm sein. Und dann werden wir ihn eben sehen, wie er ist, in all seiner Herrlichkeit. Wir werden ihn erkennen, noch mehr, wie wir ihn jetzt erkannt haben, in seinen Werken und in der Schrift. Natürlich ist es interessant, wenn Christus hier im Text als der Erstgeborene aller Kreatur genannt wird, hier in Vers 15, der Erstgeborene aller Kreatur am Ende. So meinen manche Leute tatsächlich, dass Christus irgendwann geschaffen worden wäre. Die Zeugen Jehovas sind dieser Meinung, ganz besonders, dass Jesus ein Geschöpf wäre. Aber das steht hier nicht geschrieben. Dass er der Erstgeborene ist aller Kreatur, heißt es hier. Aber deswegen existiert der Jesus trotzdem von Ewigkeit zu Ewigkeit, genauso wie der Vater und wie der Heilige Geist. Mit dem Erstgeborenen aller Kreatur ist eigentlich gemeint, dass er vor aller Kreatur war. Und da ist hier vielmehr seine Vorrangstellung von allem gemeint. Denn er ist der Erste und er hat über allem das Verfügungsrecht. Und so lesen wir jetzt auch hier in Vers 18, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Bedenken wir, gleich wie durch ihn alles erschaffen wurde, also Himmel und Erde, so ist er auch der Erstgeborene aus den Toten. Vielleicht fragst du, wie ist das zu verstehen? Es ist eigentlich nicht schwer. Denn gleich wie Christus als der Schöpfer das Haupt der ganzen Schöpfung ist, so ist er auch durch die Auferstehung von den Toten auch das Haupt der neuen Schöpfung, nämlich seiner Gemeinde und dem, was zukünftig sein wird. Auch im Abendmahl haben wir heute wieder neu seinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel proklamiert. Er hat uns, die wir heute an ihn glauben, durch sein Kommen in diese Welt und durch seinen Sieg am Kreuz herausgelebt. Ja, durch das Vergießen seines Blutes am Kreuz hat er uns erlöst. Und somit hat er uns mit sich selbst versöhnt durch das Blut seines Kreuzes. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und wir haben durch ihn den Tod überwunden. Wir dürfen ihm folgen. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und alles durch ihn versöhnt wurde zu ihm selbst. Dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und da müssen wir einfach sehen, Jesus ist die Entäußerung des sichtbaren Gottes. Wenn es auch hier heißt, es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, so heißt es nicht, dass Gott der Vater und Gott der Heilige Geist nicht an allem beteiligt wären. Oder dass Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist sich uneins wären. Nein, sie sind sich völlig eins. Sie sind eine Einheit. Aber so gefiel es der ganzen Gottheit, alle Fülle in Christus wohnen zu lassen. Und weil der Herr Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben ist, so haben wir letztendlich Frieden mit Gott und können durch Christus auch die Fülle Gottes in unserem Herzen haben. Durch ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut. Durch ihn haben wir neues und ewiges Leben. Und durch ihn werden wir in Ewigkeit die Fülle haben. Und prinzipiell hat der Herr Jesus für alle Menschen sein Leben gelassen. Doch nicht alle wollen zu ihm kommen. Das ist die Tragik, die wir auch hier sehen, dass letztendlich viele Menschen verloren gehen werden. Es steht hier in Vers 19, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst. Christus hat für alle Menschen sein Leben gelassen. Aus solchen Versen wie hier aus Vers 19, das sind schon auch andere Lehren hervorgegangen, wie diese Allversöhnungslehre, dass quasi alle Menschen, die auch jetzt zunächst in die Hölle kommen, irgendwann mit Christus versöhnt werden und zum Schluss auch noch der Teufel aus der Hölle herauskommt und auch noch mit Gott versöhnt wird. Aber das können wir nicht aus so einer einzelnen Stelle oder aus einzelnen Stellen herausfinden. Nein, das wäre eine völlige Irrlehre. Christus ist für alle gestorben. Er möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit finden. Aber es lassen sich nicht alle von ihm finden. Es kommen nicht alle zu ihm. Vielen ist es überhaupt nichts wert, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Und das ist die große Tragik, dass diese Menschen eben in ihren Sünden sterben werden und ins ewige Verderben eingehen. Ich möchte nur kurz zu dem dritten Punkt kommen. Erstens erkenne ich Christus, zweitens durch Christus leben und drittens mit Christus ans Ziel kommen. Ja, wenn man lange unterwegs ist, da freut man sich irgendwann auch mal aufs Ziel, oder? Vielleicht gerade, wenn wir immer älter werden und die Jahre verfließen, da denkt man schon, ja, was ist das Ziel meines Lebens? Wo komme ich am Ende raus? Und da müssen wir uns immer mehr gewiss werden und auch sollten wir immer mehr Freude darin bekommen, wahrhaftig am richtigen Ziel rauszukommen. Auch nach einer Stunde Autofahrt oder nach zwei, drei, vier, fünf Stunden Autofahrt, oh, da freut man sich, wenn man dann irgendwann mal dort rauskommt, wo man hinkommen wollte, wenn man das Ziel erreicht hat. Und so ist es mit unserem ganzen Leben. Wir brauchen jeden Tag diesen Fixpunkt. Wir brauchen das Ziel unseres Lebens vor Augen. Manfred Siebald, der singt in seinem Lied oder fragt in seinem Lied: Werden sich Weg und Mühe denn lohnen, bis das Fest beginnt. Und er sagt, ja, denn es hat schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns jetzt schon an. Gott lädt uns ein. Zu seinem Fest lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Das Fest ist schon im Laufen. Und wenn wir beim Herrn sind, dann wird das Fest erst richtig losgehen. Jetzt haben wir noch Mühe und Plagen. Jetzt sind wir noch auf dem Weg, aber es tut sich was. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Hab diesen Fixpunkt im Auge. Jesus ist nicht nur gekommen, dass du ihn erkennst oder dass du dich von verkehrten Dingen abwendest. Vielleicht Dinge, die dir vorher lieb und teuer waren oder wo du meinst, es würde dir noch gut gehen dabei. Nein, Jesus möchte dich mit sich selber füllen. Und mit seiner Freude, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Er ist auch nicht derjenige, der uns alles verbietet in dieser Welt. Doch er ist derjenige, der uns das wahre Leben darreicht und uns den rechten Weg weist. Den Weg, der zum Ziel führt. Und das macht eine Gemeinschaft von Gläubigen wunderbar und anziehend. Wenn wir es erfahren, wie wunderbar es ist, wenn sich jeder zu ihm hin ausrichtet und wenn unsere Herzen von ihm erfüllt sind und wir seine, ich sag mal, Spielregeln befolgen, wenn wir seine Spielregeln befolgen, da finden wir die Fülle. Das macht eine Gemeinschaft von Gläubigen wunderbar und anziehend. Paulus sagt, dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat, die wir ihm gegenüber einst entfremdet und feindlich gesinnt waren, in unseren bösen Werken. Doch nun hat der Herr Jesus uns versöhnt in dem Fleische seines Leibes. Was ist nun seine Absicht und was ist sein Ziel? Lesen wir hier noch die Verse 22 und 23. Paulus sagt, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und festbleibet und euch nicht abbringen lasset von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt wird, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Manche Leute, die meinen, auch aus solchen Stellen herauszulesen, dass man als Kind Gottes wieder verloren gehen kann. Weil Paulus hier sagt, wenn ihr daran festhaltet, oder festbleibet und euch nicht abbringen lasset von der Hoffnung und so weiter. Doch ich frage euch an der Stelle, spricht Paulus hier ein Wort über das Heil? Spricht er ein Wort über die Errettung? Nein, er spricht hier nicht das Heil an, das wir von unserem Herrn und Erlöser bekommen haben. Sondern er spricht dein und mein Leben an. Wie lebst du mit dem Herrn? Es kommt so sehr darauf an, wie wir mit dem Herrn leben, damit wir heilig, tadellos und unverklagbar ans Ziel kommen. Das ist der große Wunsch des Herrn Jesus und auch der große Wunsch des Apostels Paulus. Und das soll eben geschehen, wenn wir im Glauben an den Herrn Jesus gegründet und in ihm festbleiben und uns nicht von seinem wunderbaren Wort und dem Evangelium abbringen lassen. Denn das ist eben dann die Tragik dabei, wenn eines Tages unser Leben von dem Herrn Jesus beurteilt wird. Das ist nicht das Gericht der Ungläubigen, sondern wir werden eines Tages vor diesem Preisrichterstuhl sein und da wird der Herr Jesus dein und mein Leben beurteilen, nach 2. Korinther 5, Vers 10. Damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, er sei gut oder böse. Und da wäre es eben schön, wenn eine Tadellosigkeit hervorkommen würde, ein heiliges Leben, eine Unverklagbarkeit. Natürlich steht unsere ganze Gerechtigkeit in Christus. Und trotzdem wird er dein und mein Leben beurteilen. Aber er möchte, dass wir so ins Ziel kommen. Heilig, tadellos, unverklagbar. Das wäre schön. Was für eine Freude wäre es, wenn wir so vor ihm stehen eines Tages, heilig, tadellos, unverklagbar. Wir werden nie sündlos sein, nicht das jetzt verwechseln. Wir sind immer noch mit irgendwelchen Fehlern behaftet und wir werden nie völlig sündlos sein. Aber soweit es in unserem Vermögen steht, in Heiligung zu leben, vor dem Herrn Jesus ein gutes Gewissen zu haben, nach unserer Meinung relativ unverklagbar zu sein, natürlich nehmen wir da seine Gerechtigkeit sonst in Anspruch, aber das wäre eine Freude, mit gutem Gewissen vor ihm zu stehen, so wie er es für uns gedacht hat, wie er es für dich und für mich gedacht hat. Und ich denke, da lohnt es sich daran zu arbeiten, auf das Ziel zuzusteuern. Lasst uns wieder ganz neu daran arbeiten, dass wir ihm gefallen und wir mit Freude auf den Himmel zusteuern können. Und darum hat uns auch der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben. Darum hat auch der Apostel Paulus zu seiner Zeit für die Gläubigen auch in den Gebeten gekämpft und gerungen, eine Erfüllung in Christus zu haben und durch die Erfüllung ein entsprechendes Leben zu führen. Lasst uns daran festhalten und lasst uns auch, wo nötig, mit Christus diesen Kampf kämpfen. Lasst uns Christus und seine Größe immer mehr erkennen und lasst uns durch seine Größe leben. Lasst uns in aller Festigkeit des Glaubens und Ausrichtung auf ihn, auf sein wunderbares Ziel mit Freude zusteuern. Es lohnt sich, denn die Ewigkeit wartet auf uns. Amen.